HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Schriftsteller und Musiker Jan Costin Wagner. Gastgeber ist Thomas Plaul. Jan Costin Wagner ist mit seinen Romanen um den finnischen Kommissar Kimmo Juenta weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt geworden. Sein Werk wurde in 14 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. 2010 wurde sein Roman Das Schweigen mit Schauspielern wie Wotan Wilke-Möhring und Burkhard Klausner fürs Kino verfilmt. Und im vergangenen November erschien im Galliani Verlag sein neuester Kimmo Juenta Roman Zachary lernt durch Wände zu gehen. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur, Jan Costin Wagner.
Hallo.
Zachary lernt durch Wände zu gehen, ein ungewöhnlicher Titel, der da über Ihrem neuen Roman steht. Gelingt es diesem Zachary in Ihrem Buch wirklich durch Wände zu gehen?
Es gelingt ihm auf bestimmte Weise tatsächlich und man könnte im selben Moment sagen, dass er einen hohen Preis dafür bezahlt, weil sozusagen, während er die Wände um sich herum auflösen kann, neue Wände hochgezogen werden. Grundsätzlich ist dieser Titel deshalb genau der richtige, wie ich finde, oder ich mag ihn eben sehr, weil er die Sehnsucht aller Menschen in diesem Roman erzählt, in diesem einen Bild. Es ist die Sehnsucht, etwas zu können, was eigentlich niemand können kann, etwas zu schaffen, was nicht zu schaffen ist. Und letztlich ist es eben dieses, was alle vereint, nämlich der Versuch, nach einem grundlegenden Verlust neu zu beginnen. Und deswegen habe ich diesen Titel gewählt, weil in diesem Bild das ganze Figurenensemble sich eigentlich wiederfindet.
Vielleicht ganz kurz zur Einstimmung. Zachary taucht schon zu Beginn des Romans auf, hat eigentlich nur, um es mal so zu formulieren, als Lebender einen recht kurzen Auftritt. Er steht zu Beginn des Buches in einem Brunnen in der Stadt Turku und wird dort dann erschossen von einem Polizisten. Er ist nackt und nur mit einem Messer bekleidet, hätte ich beinahe gesagt, also bewaffnet. Was ist die Geschichte dieses Zacharys dahinter?
Ja, diese Geschichte schlüsselt sich dann langsam auf und diese erste Szene des Romans erzählt eigentlich davon, wie Zachary und Petri, das ist der Polizist, der ihn erschießt, in dieser Duellkonstellation einander gegenüberstehen und einander aber nicht mehr begreifen. Und Zachary, ganz banal formuliert, ist erkrankt. Er versucht in diesem Weg, den er beschreitet, in diesem, in Anführungszeichen, durch die Wände gehen, diesen Verlust, den er empfindet, zu kompensieren. Er kommuniziert mit der Fee des frühen Morgens, das ist eigentlich seine Freundin Emma, die er verloren hat, schuldhaft verloren hat. Also er hatte sozusagen gefühlt Schuld an ihrem Tod. Und indem sich Zachary und der Polizist Petri begegnen, begegnen sich zwei Menschen, die eigentlich dringend miteinander in Dialog treten müssen, aber das misslingt komplett. Es endet dann auch damit, dass Petri Grönholm Zachary erschießt und dann im Roman die Frage aufgeworfen wird für ihn, was ist passiert? Also er geht eigentlich auf Spurensuche und möchte herausfinden, gemeinsam mit Kimmo Juenta, was hat diesen jungen 19-Jährigen in diese Position gebracht, an diesem Sonnenmittag in diesem Brunnen zu stehen? Und man muss dazu sagen, der Roman bzw. diese Szene im Roman zeigt auch einen Zachary, der zwar ein Messer bei sich trägt, der aber nicht aggressiv anderen gegenüber auftritt, sondern der sich selbst damit Wunden zufügt. Und natürlich ist das paradox, dass der Polizist in dem vermeintlichen Bemühen, Zachary von diesen Selbstverletzungen abzuhalten, ihm das Leben nimmt. Und diese Frage wirft der Roman eben auch auf, wie wäre ist richtig gewesen. Wie hätten die beiden miteinander in Kontakt kommen müssen, um diese Katastrophe zu verhindern? Und im Prinzip erzählt der ganze Roman von dieser Frage, wie Menschen miteinander umgehen müssten, um Katastrophen entweder zu verhindern oder sie dann gemeinsam zu bewältigen.
Zachary ist ja nicht der Einzige, der sozusagen verwundet ist in ihrem Roman. Wir begegnen Figuren in ihrem neuen Buch, die alle ihre eigene, zum Teil recht tragische Geschichte haben. Nun haben Sie den Roman in die Perspektiven einiger dieser Personen unterteilt. Man liest dann das Geschehen vornehmlich eben aus dem Blickwinkel der jeweiligen Figur, die in der Kapitelüberschrift angegeben ist. Welche erzählerischen Möglichkeiten gibt Ihnen diese Multiperspektivität und Vielstimmigkeit an die Hand?
Also mir gibt es die Möglichkeit, dieses gesamte Bild mosaikartig zusammenzusetzen. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass ich schreibe. Deswegen erscheint mir diese strukturelle, dramaturgische Herangehensweise heute sehr plausibel, weil ich schon, als ich begann, irgendwann zu schreiben, eigentlich dieses Grundgefühl hatte, Menschen in Sprache zu bringen, eine Sprache zu finden und dann ein großes, ganzes Bild sehen zu können am Ende. Vielleicht ein Bild, das die Protagonisten des Romans selbst gar nicht sehen können. Ich fand das auch immer faszinierend am Lesen, also an der Lektüre eines Romans, dieses Bild aufzufinden, dass die Menschen im Roman häufig nicht finden oder dass sie verzweifelt suchen. Und insofern entspricht mir diese Vielperspektive. Und was ich auch sehr mag, ist eben das Wechseln zwischen den Perspektiven. Das heißt, zum Beispiel im Fall dieses Einstiegskapitels Zachary und Petri, der Polizist. Das heißt, sofort die Bilder aufzubrechen, die Perspektiven aufzubrechen und beiden gerecht zu werden. Und indem ich hoffentlich beiden gerecht werde und diese Sprache finde, sozusagen ein Bild zu zeichnen, in dem diese beiden ihren Platz haben und in der Multiperspektive treten dann immer mehr Menschen hinzu. Und ich glaube, es ist bei mir die Sehnsucht als Autor oder vielleicht insgesamt auch als Musiker, eine Struktur zu finden, eine Melodie zu finden, die alle in einem sinnhaften Zusammenhang verbindet.
Wie sieht denn dann der Schreibprozess aus? Denn die individuellen Geschichten hängen ja sozusagen als Erzählfäden zunächst lose im Buch und werden dann miteinander verknüpft. Planen Sie das alles an einer großen Wand durch?
Gar nicht, sondern dieses Assoziative ist eigentlich das, was es tragen soll. Also ich möchte immer, wenn ich schreibe, in dem Sinne gut vorbereitet sein, dass ich ein Grundgefühl dafür habe, was ich da tue und warum. Warum ich das unbedingt erzählen möchte. Warum möchte ich das teilen mit einem, der es später liest. Und tatsächlich kann das manchmal diese Phase sein, in der es stressig werden könnte, wenn man merkt, die Fäden hängen in der Luft. Aber ich weiß ja immer, dass es der Anspruch ist, sie zu verbinden. Und aus meiner Erfahrung gelingt das, wenn ich das assoziativ mache, in dem Sinne, dass ich eigentlich von den Bildern, die entstehen und von den Sätzen, die dann ihren Weg in den Roman finden, selbst überrascht werde. Und das sind eigentlich die besten Kapitel, glaube ich, in denen ich am Ende das nochmal lese und merke, ja, so hatte ich diese Menschen und ihr Miteinander vor Augen, aber ich bin von den Bildern und von der Art und Weise dann selbst überrascht. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Und am Ende dieses ganze Bild zu sehen und zu spüren, wie die Fäden zueinander finden, das ist eigentlich in gewisser Weise der Urgrund meines ganzen Schreibens.
Zachary lernt, durch Wände zu gehen, ist von ihrem Verlag, das ist der Galliani Verlag, dort sind sie verlegt, mit dem Hinweis versehen, ein Kimo Juenta-Roman. Das ist nun schon das 6. Buch mit diesem Kommissar, der aber in ihrem neuen Roman keineswegs im Zentrum steht. Das passt hier auch ein bisschen zu dieser eher leisen, zurückgezogenen Figur. Wer ist dieser Ermittler Kimo Juenta für Sie und in Ihren Romanen, neben seiner Funktion als Ermittler natürlich?
Er ist eigentlich über die Bücher hinweg zu einem Menschen geworden, der mir sehr nah ist, weil er das, was mich schreiben lässt, gewissermaßen verkörpert. Also Kimo verliert selbst im allerersten Roman Eismond seine Frau. Sie stirbt sehr jung an Krebs und die Grundidee damals war, eine Sprache zu finden für diesen jungen Menschen, der damit konfrontiert ist. Und was ich damals nicht wusste, war, dass Kimo über die Bücher hinweg diese Eigenart entwickeln würde, so wie ich ihn lese, so wie ich ihn sehe, diesen Verlust anzunehmen und nie sich gewissermaßen davon zu lösen, aber doch anzunehmen und daraus eine Kraft zu schöpfen, nämlich für andere da zu sein, die in ähnlich oder gleichermaßen grundlegend kritischen Situationen sind. Das heißt, er wird mehr und mehr eigentlich zu einem Menschen, der andere begleitet und weniger ist er im klassischen Sinn ein Polizeiermittler. Und das mag ich an ihm. Und das ist in diesem Roman Zachary lernt durch Wände zu gehen eigentlich auf die Spitze getrieben, weil er ermittelt, aber er beginnt eigentlich gleichermaßen auf eine bestimmte Weise gegen dieses Schicksal, gegen dieses Determinierte anzugehen. Er weiß, dass das eigentlich nicht möglich ist, aber er beginnt eigentlich das Schicksal zu bekämpfen und er möchte diesen Menschen etwas zurückgeben, was sie verloren haben. Und die Art und Weise, die Konsequenz, mit der er das tut, die hat mich im Schreiben zum Beispiel auch selbst überrascht. Und ich glaube, dass mein Schreiben viel mit dieser Sehnsucht und diesem Wunsch zu tun hat. Und er ist sozusagen derjenige, der das dann stellvertretend für mich verkörpern kann im Roman.
Das heißt also, dass Sie Kimo Uenta mit Ihrem ersten Roman, in dem er auftritt, Eismond war das, aus dem Jahr 2003 sozusagen noch gar nicht durchkonzipiert hatten. Der entwickelt sich im Laufe der Jahre einfach weiter.
Als ich den ersten Roman schrieb, wusste ich noch nicht mal, dass es einen nächsten Roman mit ihm geben würde. Ich wusste, dass kurz bevor ich den ersten Roman abgeschlossen hatte, das weiß ich noch, dass ich dann zu Nina, meiner Frau, gesagt habe, der Roman ist tatsächlich bald beendet, aber dieser Mensch, Kimo, den werde ich nicht loslassen können. Und so war das eigentlich, dass ich immer nach jedem Buch auch diese Frage in den Raum gestellt habe, ob Kimo sich weiterentwickeln wird und ob er sozusagen einen Platz in einem weiteren Roman einfordert. Und bisher hat er das sehr konsequent getan.
Nun stürzen Sie Ihre Figuren in eigentlich allen Ihren Büchern in existenzielle Extremsituationen, war mit tragischen Katastrophen konfrontiert, mit schweren Erkrankungen und vor allem mit dem Tod. Und auch das Motiv Tod ist oft emotional noch einmal verstärkt dadurch, dass in Ihren Geschichten immer auch wieder junge Menschen und auch Kinder sterben. Was interessiert Sie als Autor an diesen Extremsituationen?
Ja, es kristallisiert sich wirklich raus, dass ich immer wieder auf bestimmte Weise um diese Themen kreise. Und ich glaube, es ist für mich einfach dieses Movens, überhaupt zu schreiben und erstens eine Sprache zu finden für den Moment, in dem das Schlimme passiert. Und zweitens, noch wichtiger, dann eine Sprache zu finden für den Moment, in dem eine Lösung, eine Erlösung möglich erscheint. Und auch speziell im Roman Zachary lernt durch Wände zu gehen, die Kinder, das wurde mir selbst im Schreiben auch sehr bewusst, sind ein für mich sehr wichtiges Gegengewicht gewesen, im positiven Sinn. Kimo Uenta ist inzwischen alleinerziehender Vater einer sehr liebenswerten Tochter. Und diese Ebene der Kinder, die spielen und gemeinsam übernachten und Freude haben und noch gar nicht in diesen Kreislauf eingetreten sind des Zweifelns und des Hinterfragens, zumindest nicht im negativen Sinn, diese Ebene war ungeheuer wichtig für den Roman, um ihn auch im Gleichgewicht zu halten und das eigentlich zu vermitteln, worum es im Kern geht, nämlich die Hoffnung darauf, dass selbst im dunkelsten Moment ein Weg zurück möglich ist.
Gleichgewicht halten, sagen Sie, Sie sprechen auch von dunkelsten Momenten. Wie ist das eigentlich bei Lesungen zum Beispiel? Es ist ja sehr berührend, das muss ich einfach dazu sagen, sehr beklemmend auch, wenn man diese Schicksale dann liest in Ihren Büchern. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen beim direkten Kontakt mit Ihren Lesern? Spüren Sie da eine emotionale Belastung bei den Zuhörern?
Ich glaube, es ist vielschichtig, also auch durchaus ganz lustig vielleicht zum Teil, weil ich ja eigentlich, das kommt ja noch hinzu, ein gut gelaunter Mensch bin, der also dann nach der Lesung gerne in ein Gespräch eintritt, das dann gar nicht mehr geprägt ist von dem dunklen Ton vielleicht. Und was ja auch hinzukommt, ist, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zur Lesung kommen. Das heißt, manche erwarten auch schon in Bezug auf das Genre was anderes. Also sie erwarten vielleicht eine klassische Kriminallesung, die dann vom ersten Moment an gar nicht stattfindet. Zumal ich mich noch ans Klavier setze und melancholische Melodien anstimme. Und das heißt, es entsteht in gewisser Weise eine Brechung, die aber ich sehr mag, weil ich ja diesen Moment ohnehin mag, in dem das Unerwartete passiert. Und daraus resultiert eigentlich häufig in meinem Empfinden dann etwas sehr Schönes, dass man sich nämlich begegnet und dann auch selbst diejenigen, die vielleicht was ganz anderes erwartet haben, am Ende so einen Zugang in diesen Raum finden, in diesen überraschenden Raum.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, dass Sie bei Ihren Lesungen nicht nur aus Ihren Büchern lesen, sondern auch Musik dazu spielen, und zwar Songs, die Sie selbst geschrieben und komponiert haben. Und da gibt es Bezüge zwischen dem, was Sie spielen und dem, was Sie lesen, aber keine inhaltlichen Bezüge, sondern wahrscheinlich eher im Atmosphärischen.
Ja, also die Musik, die momentan entsteht und die zu entstehen begann, während ich am Roman schrieb, ist tatsächlich atmosphärisch und zum Teil auch inhaltlich eng an die Geschichte des Romans gebunden, sodass aus Kapiteln heraus dann Melodien und Texte entstanden, wobei gleichzeitig auch beides Musik und Text ein Eigenleben hat und für sich stehen kann.
Dann hören wir jetzt den Schriftsteller Jan Kostin Wagner auch als Musiker, und zwar mit seinem Song Heaven's Bay.
Spending my time there at Heaven's Bay on a lazy afternoon, staring at signs, found rising stars, planning escape, but I had to stay.
Das war Heaven's Bay, geschrieben und komponiert von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, dem Schriftsteller und eben auch Musiker Jan Kostin Wagner. Mein Name ist Thomas Plaul. Wir haben im ersten Teil des Doppelkopfs über ihre Literatur, insbesondere über ihren neuen Roman Zachary lernt durch Wände zu gehen, gesprochen und eben ein Musikstück von Ihnen gehört, Musik, die Sie auch bei Lesungen aus Ihren literarischen Werken spielen. Herr Wagner, wenn Sie schreiben, hören Sie dann auch Musik?
Zum Teil, ja. Also es ist dann immer Musik, die auch das, was ich in dem Moment schreibe oder schreiben möchte, spiegelt, also assoziativ. Ich glaube, Musik ist für mich ungeheuer wichtig. Ich merke das auch allein daran, dass in die Romane unwillkürlich immer Musik einwandert. Es gibt einen Roman, Tage des letzten Schnees, in dem sogar ein Musikstück zum Leitmotiv wird, weil ein Familienvater eben dieses eine Stück, das er nicht zu Ende hat hören können, bevor die Katastrophe passierte, dann sucht. Er sucht nach diesem letzten Akkord, nach diesem letzten Wort, nach diesem letzten Element der Melodie. Und er spürt, dass daran die Hoffnung geknüpft ist, einen Anknüpfungspunkt für ein neues Beginnen zu finden. Und so wird die Musik oft zu einem Strukturelement in den Romanen, aber auch gleichzeitig zu einem eigentlich grundlegend inhaltlichen Element, das regelrecht dann leitmotivisch aufblitzt.
Wenn man nur den künstlerisch-kreativen Arbeitsprozess nimmt, worin besteht denn für Sie der wesentliche Unterschied oder vielleicht auch die Gemeinsamkeit zwischen dem literarischen Schreiben und dem, sagen wir, musikalischen Schreiben, also dem Komponieren?
Als ich jetzt die Musik gespielt hatte, nachdem ich dann auch in der letzten Phase des Schreibens am Roman war, wurde mir ganz banal sehr bewusst, dass natürlich der Weg erstmal ein kürzerer ist, einen Song zu schreiben, zu beginnen und zu enden. Für mich ist auch im Schreiben des Romans immer der erste Satz und der letzte Satz so ungeheuer wichtig und die Lücke dazwischen ist so ungeheuer groß. Das kann manchmal sich nach einem sehr, sehr langen Weg anfühlen, den ich aber gerne beschreite. Aber ich weiß eben, es dauert vielleicht Jahre, wer weiß wie lange. Und da ist die Musik tatsächlich auch für mich ein schönes Gegengewicht, weil auch dieser Weg beschritten wird vom ersten bis zum letzten Ton, vom ersten zum letzten Wort. Aber ich spüre, es kann einer sein, den ich vielleicht an einem Tag gehe. Und ich glaube grundsätzlich, dass die Melodien sehr viel zu tun haben mit dem Grundton der Romane. Auch Sprache ist ja letztlich Melodie. Auch ein Roman schafft ja eine Art Rhythmus, eine Art Sprachmelodie. Und ich glaube gleichzeitig, dass in der Musik noch einmal eine andere Auflösung stattfindet. Vielleicht eine etwas harmonischere oder unmittelbarere als in den Romanen, die dann eher vielschichtig ist. Und im Musikstück diesen letzten Ton zu haben und diese Klarheit, das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Also die Schlussakkorde, das findet auch mein sehr lieber Mitstreiter, der Gitarrist Stefan Scheidt, der auch die Aufnahme macht, immer sehr lustig, weil die Schlusstöne sind mir immer sehr wichtig. Und das sind häufig einfach nur einzelne Töne. Nachdem vorher die Instrumente da waren, ist es so ein einzelner Ton. Das scheint so meine Art und Weise zu sein, dann die Klarheit sozusagen auf den Punkt bringen zu wollen am Ende des Songs.
Wenn ich das nochmal verbinde mit Ihren Büchern, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie am Ende ja auch so eine Art Gesamtbild suchen, was allerdings nicht heißt, dass alle Fragen geklärt würden.
Nein, gar nicht. Im Gegenteil, es kann in meinen Augen häufig ganz schlüssig und zwingend sein, dass die Frage eben exakt nicht geklärt wird und dass das der schlüssigste und zumindest für mich und hoffentlich auch für den Leser dann in gewisser Weise ein Moment ist, der sich auch richtig anfühlt und so gesehen dann auch man die Lektüre, auch wenn es vielleicht nicht gut ausgeht, mit einem versöhnlichen Gefühl abschließen kann. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ein Buch ein Ende sucht und findet, das dann eigentlich dem Erzählten nicht entspricht, nur auf Basis äußerlicher Erwartungshaltung. Und das will ich unbedingt vermeiden.
Exakt nicht geklärt, haben Sie eben gesagt. Das, glaube ich, charakterisiert Ihre Literatur sehr schön. Nochmal zur Musik. Wann haben Sie denn begonnen, professionell Musik zu machen?
Eigentlich habe ich in einer Schülerband gespielt. Da haben wir sehr ambitioniert aufgenommen. Das hat große Freude bereitet. Ich hatte zuvor nur relativ kurz Klavierunterricht bei einem eigentlich sehr lieben Klavierlehrer, der dann aber irgendwann sagte, wir müssen jetzt auch nach Noten spielen. Und ich wollte schon mit 7, 8 Jahren komponieren, was ich überhaupt natürlich nicht konnte. Es hat er aber mit mir tatsächlich gemacht. Ich habe noch so eine alte Kassette, auf der ich irgendwie ein Stück komponiere. Und da ging es darum, dass ich eine Treppe hochgehe, da habe ich dann eine Tonleiter gespielt und dann habe ich auch irgendeine Melodie angerissen, obwohl ich das noch gar nicht konnte. Aber ich fand das großartig, dass der Klavierlehrer das mit mir gemacht hat und dafür offen war. Nur das stieß dann an Grenzen und als das so war und er doch sagte, wir spielen nach Noten, da habe ich aufgehört und habe dann in dieser Schülerband wieder begonnen. Habe mir dort eigentlich dieses Akkordwissen angeeignet, auf dessen Basis man komponieren kann. Und später, als ich dann Romane schrieb und sah, dass in Veranstaltungssälen häufig die Klaviere rumstehen, ungenutzt, habe ich gedacht, jetzt spiele ich doch hier meine Musik dazu. Das ist ja direkt daran geknüpft. Und dann hat sich das eigentlich sehr intensiviert, dass ich im Zuge dieser Lesungen, die ich gemacht habe, auch begonnen habe, wieder Musik zu komponieren. Und das mündete dann, als ich den Kontakt zu dem Label bekam und zu Stefan, der mal zufällig bei einer Lesung war, mündete das dann in diese professionellen Studioaufnahmen.
Studioaufnahmen, reizt es Sie, aber auch mal rein als Musiker aufzutreten auf der Bühne?
Ja, da müssen wir noch überlegen, da müssen wir uns noch schnell eine Band zusammenstellen. An sich fände ich das sehr schön. Zumal jetzt dieses Album für uns eigentlich auch überraschend sehr intensiv geworden ist in der Zusammenarbeit. Also eine sehr schöne und tiefgreifende Zusammenarbeit. Und ich hatte kürzlich schon mal angekündigt, dass wir eigentlich damit Konzerte geben sollten. Da brauchen wir nur noch einige andere, weil im Moment spielen wir zu zweit alle Instrumente. Das kriegen wir auf der Bühne nicht hin. Aber grundsätzlich könnte ich mir das sehr gut vorstellen, das auch mal abzukoppeln von der Literatur und für sich stehend vorzutragen.
Wir haben also gehört, dass der Schriftsteller Jan Kostin Wagner auch Musiker ist. Und weil wir bei Ihren verschiedenen Talenten sind, möchte ich noch kurz auf ein weiteres Talent von Ihnen zu sprechen kommen. Sie waren nämlich auch mal Fußball-Nationalspieler.
Ja, so gesehen.
So gesehen, immerhin. Sie waren Mitglied der sogenannten Autoren-Nationalmannschaft. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wurde darauf aufmerksam, eigentlich durch Zufall, weil Autoren das mal so erzählt haben. Und ich war sehr elektrisiert, denn ich war ein begeisterter Fußballer. Ich bin leider mit Knieverletzung im Moment ein bisschen raus. Aber ich habe dann sofort gesagt, da möchte ich mitspielen. Das waren vor allem Berliner Autoren, sind bis heute auch vor allem Berliner Autoren, aber einige Externe sind dann dazugestoßen.
Ich dachte, früher hätte Martin Walser im Tor gestanden und Günter Krass ins Außen gespielt.
Ganz so war es nicht. Obwohl, ja, nee, es war eine Gruppe von Berliner Autoren, die das begründet hatten, die dann auch da sehr intensiv sich treffen und trainieren, allwöchentlich. Und es gab dann aber ab und zu gemeinsame Reisen, zu denen dann Externe aus anderen Teilen Deutschlands dazugestoßen sind. Da war ich dann auch dabei. Da waren wir mal in Israel zum Beispiel, haben gegen dortige Autoren gespielt und gegen österreichische Autoren. Und das Ganze ist dann in der Regel verbunden mit Lesungen, die man gemeinsam noch am Abend hat. Und mir hat das Freude bereitet, auch die Leute kennenzulernen. Auch wenn beim Fußball ja immer alle ein bisschen verrückt werden, ich auch inklusive. Ich gebe zum Beispiel den Ball nie ab, wenn ich ihn mal habe. Obwohl ich eigentlich Fan von Jari Littmann bin, der ein großer Passgeber war, der große finnische Spieler bei Amsterdam. Der konnte geniale Pässe spielen. Bei mir ist es so, ich spiele auch gerne Pässe, aber wenn ich den Ball habe, stand immer so das Dribbling im Vordergrund. Ja.
Sehr absurd. Sie behalten also schon gerne die Kontrolle.
Wer weiß, vielleicht. Ja, vielleicht war es wirklich so, dass ich dachte, ich kann das jetzt am besten, auch wenn 10 Gegenspieler ein bisschen zu viel waren. Aber es war, glaube ich, auch die Spielfreude. Ich mag einfach dieses Spiel unheimlich. Und wenn der Ball dann mal da ist, dann muss man das auskosten.
Jan Kostin Wagner, von Ihrer Fußballkarriere zurück zu Ihrer Musikkarriere, bevor wir uns dann im dritten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur noch einmal mit Ihrer Literaturkarriere bzw. Finnland befassen. Welches Musikstück haben Sie uns denn noch mitgebracht von Ihren neuesten Einspielungen?
Das zweite, das ich mitgebracht habe, heißt In Times of Living. Und das entstand eigentlich kürzlich unter dem Eindruck des Anschlags in Las Vegas und dann auch verknüpft mit dem Anschlag in Manchester, der war im Mai des vergangenen Jahres. Die beiden hatten mich so aus verschiedenen Gründen beschäftigt. Das waren ja jeweils Anschläge auf Konzerte, auf Menschen, die fröhlich waren. Ja, und das hat mich sehr beschäftigt in beiden Fällen. Und irgendwann resultierte daraus dieser Song, In Times of Living.
Times of Living, ein Musikstück aus der CD Thief of a Moon von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, dem Schriftsteller und Musiker Jan Kostin Wagner, am Tisch zusammen mit Thomas Plaul. Herr Wagner, Sie sind 1972 in Langen im Süden Frankfurts geboren und in Heusenstamm unweit davon aufgewachsen. Heute leben Sie in der Nähe von Seligenstadt. Sie sind also im, sagen wir, Frankfurter Großraum geblieben, aber Ihre Romane um Kimmo Juhanta spielen in Finnland. Was hat denn den Ausschlag gegeben, diese Romane dort anzusiedeln?
Also ich bin 1992 zum ersten Mal nach Finnland gereist, hatte kurz zuvor auch noch nicht gedacht, dass es dazu kommen würde. Es gab einen sehr guten und schönen Grund, denn ich hatte meine heutige Frau kennengelernt in einem Interrail-Urlaub kurz nach dem Abitur. Und für mich war es eben sehr schön, dorthin zu reisen, Nina wiederzusehen. Und dieses Gefühl hat sich sofort etabliert, verfestigt. Und als ich die Idee hatte zu Kimmo Juhanta, diesem jungen Menschen, der den grundlegenden Verlust bewältigen soll und für den ich diese Sprache finden will, habe ich sofort diesen Ort vor Augen gehabt. Einfach aufgrund dieser emotionalen Bindung. Man könnte es vereinfacht so sagen, Kimmo lag mir am Herzen. Finnland als Ort, wie ich ihn erlebt habe, lag mir am Herzen und das hat die beiden sofort aneinander gebunden.
Wie haben Sie denn Finnland erlebt? Jetzt mal abgesehen von Ihrer Frau Nina, was ist denn das Besondere an Finnland?
Also was ich, glaube ich, sofort wahrgenommen habe, ist tatsächlich das, was man sich vielleicht auch vorstellt, also eine gewisse Entschleunigung, die mir ja ohnehin entspricht. Und ich war ohnehin auch schon in der Stimmung, so außerhalb des Gewohnten sein zu wollen. Und das hat Finnland oder dieser Ort, an den ich da kam, sofort gespiegelt und mitgetragen. Also man stellt es sich so vor und es stimmt, man kann in Finnland sehr einfach Ruhe finden und zur Ruhe kommen und muss nicht lange nach einem Ort, der das ermöglicht, suchen. Und ja, also es ist ein Land, das ich wirklich sehr mag, aber ich glaube, der Kern ist natürlich diese emotionale Anbindung, die schon gegeben war, bevor ich sozusagen hinreiste. Bevor ich hinreiste, wusste ich nur, dass Matti Nykänen früher immer die Skispringen gewonnen hat und Milchgesicht hieß. Und als ich hinreiste, wusste ich aber, ohne den Ort je gesehen zu haben, dass ich dort unbedingt hin will. Und ich glaube, das ist immer geblieben als Grundlage meines Blicks auf Finnland.
Ja, Kommissar Kimmo Juhanta ermittelt in Turku, eine mit knapp 200.000 Einwohnern mittelgroße Stadt im Südwesten von Finnland. Da haben Sie auch längere Zeit verbracht in dieser Stadt.
Genau, meine Frau hat dort studiert und ich habe dann währenddessen auch studiert, habe meine Diplomarbeit dann auch dort vorwiegend geschrieben und auch begonnen, dort meinen ersten Roman zu schreiben. Ja.
Finnland und Turku, Sie wohnen aber mit Ihrer finnischen Frau Nina in der Nähe von Seligenstadt, habe ich schon erwähnt, und Sie haben eine Tochter. Was hat denn der Ausschlag gegeben, hier in Deutschland zu leben und nicht eben in Finnland?
Gute Frage. Das war unwillkürlich. So, wir haben dann viel Zeit hier verbracht und Wendler ging hier in den Kindergarten auch schon. Dann war das eigentlich auch schon vorgezeichnet, dass diese Kontinuität einfach schön ist für sie. Und ich glaube, Nina fand es auch schön, in Mitteleuropa phasenweise zu sein. Das hat auch seine Vorzüge, diese unmittelbare Anbindung an viele Möglichkeiten. Und ja, so hat sich das ergeben, ohne dass wir das allzu nachhaltig reflektiert hatten im Vorfeld.
Ihre Frau Nina Wagner ist übrigens auch künstlerisch tätig, eine Malerin, mit der Sie auch schon zusammen aufgetreten sind, zum Beispiel 2014 in Offenbach. Sie haben aus Ihrem damals neuen Roman Tage des letzten Schnees gelesen, im Rahmen einer Ausstellungseröffnung mit Bildern Ihrer Frau. Das sind ja interessante Wechselwirkungen. Literatur und Musik, Literatur und Malerei. Arbeiten Sie beide auch zu Hause eng zusammen in Ihren unterschiedlichen kreativen Prozessen?
Also ich bin auf jeden Fall immer unmittelbar von Ninas Bildern umgeben, denn sie sind da bei uns zu sehen und ich mag sie sehr, weil diese Klarheit in den Bildern dem entspricht, was in den Romanen die Protagonisten suchen und zum Teil finden. Und Nina hat da eine sehr klare Bildsprache, auch eine sehr sozusagen dieser Auflösung geöffnete Bildsprache und das ist genau das, was ich gerne sehe. Insofern bin ich froh, dass Ihre Bilder da bei uns sehr präsent sind.
Das, was Sie ja auch schreiben, Ihre Sprache ist sehr bildhaft, sehr poetisch, nicht erklärend, ist sehr melodiös. Es hat mal jemand über Ihre Literatur geschrieben, wie Ihre Musik, Literatur in Moll. Aber da eben auch dieses poetische Element gemeint, ist denn Ihre Frau auch die erste Leserin Ihrer Texte?
Ja, Nina ist nah dran, meine Eltern sind nah dran, was ich auch schön finde. Und einige wenige Freunde, die Interesse signalisieren, was ja schon mal schön ist. Und es gibt dann einige, bei denen sich herauskristallisiert hat, zum Beispiel einen Schulfreund, der das sehr intensiv liest und sofort diesen Zugang hat. Da hat sich jetzt das auch so entwickelt, dass er das eigentlich im Vorfeld der Veröffentlichung schon liest. Und dann natürlich mein Lektor, mit dem ich eng befreundet bin, Wolfgang Hörner, der auch ein sehr, sehr wichtiger Erstleser für mich ist.
Wird dann auch richtig über Ihre Texte diskutiert, also nicht mit dem Lektor vom Galliani Verlag, das ist klar, aber mit Ihren Freunden, mit Ihrer Frau. Wie hat man sich das vorzustellen?
Grundsätzlich hat man sich so vorzustellen, dass ich glaube, zugeben zu müssen, relativ stur zu sein, aber gleichzeitig
den Ball nicht loslassen.
Genau. Aber gleichzeitig in dem Bewusstsein, um in dem Bild mit dem Fußball zu bleiben, dass der Pass eigentlich jetzt gut wäre. Das heißt, ich bin sehr interessiert und auch sehr zugänglich, wenn ich merke, dass jemand selbst diesen Zugang gefunden hat zu dem Erzählten und diesen Zugang auch finden will. Und dann entstehen auf jeden Fall natürlich Gespräche, auch über konkrete Fragen, sozusagen in der Weise des Lektorierens, in der Weise des möglichen Bearbeitens. Deswegen gebe ich es ja auch diesen Erstlesern, wobei ich dazu sagen muss, ich gebe immer dann etwas raus, wenn ich eigentlich denke, es sei genau so richtig. Ja? Das heißt, diesen Punkt muss ich ohnehin immer erreichen, bevor ich es dann teile.
Und ist das umgekehrt auch so, dass Ihre Frau Sie heranholt und sagt, schau dir mein Bild an, an dem ich gerade arbeite. Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also das passiert unwillkürlich. Ich bekomme das ja mit, die Entstehungsprozesse und sage dann auch immer, was ich empfinde. Und es ist allerdings zuverlässig etwas Positives. Also es ist einfach unwillkürlich so, dass ich da eine sehr positive, enge Anbindung an die Bilder verspüre. Und ich glaube schon, ich habe sie noch nie gefragt, aber ich glaube, das freut sie und ist auch ein wichtiges Element in der Arbeit.
Ich möchte noch ergänzen, dass Sie beide auch schon Bücher zusammen übersetzt haben, Romane der finnischen Autorin Minna Lindgren, in Finnland eine Bestseller-Autorin.
Genau, das war so eine Trilogie über rüstige alte Damen in einem Altersheim. Der Roman hatte sehr, glaube ich, in Finnland eingeschlagen, weil das Gesundheitssystem in Frage gestellt wird, das auch in der Tat in Frage zu stellen ist, ähnlicher in Deutschland. Genau, und wir haben jetzt auch einen weiteren Roman übersetzt von Antti Tuomainen, auch lesenswert, hat auch Freude gemacht. Also das ist wirklich eine schöne Arbeit, die auch unverhofft kam. Wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, aber es kam so zustande und jetzt machen wir das gern.
Ihre Frau übersetzt dann, nehme ich an, aus dem Finnischen. Sie arbeiten auch in dem deutschen Text. Wie gut ist denn Ihr Finnisch? Ist ja eine ziemlich schwierige Sprache.
Meine Frau behauptet ja immer, ich könne gut Finnisch und ich glaube nur, sie will mich ein bisschen trösten, weil ich glaube, dass ich es nicht so gut kann, zumindest nicht so gut, wie ich es gerne erlernt hätte. Immerhin verstehe ich Nina und Wendler, wenn sie miteinander reden. Also Wendler, unsere Tochter, wächst ja zweisprachig auf, was ich ihr von Herzen gönne, dass sie Finnisch also auch als Muttersprache kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass man das später schwer nachholen kann. Und ich verstehe die beiden eigentlich fast immer, wenn sie sprechen. Also Vielleicht kann man sagen, so schlecht ist es nicht. Aber wenn ich Finnisch rede, das dauert immer so lang, da sind alle schon aus dem Raum, bevor ich den ersten Satz abgeschlossen habe. Also es ist zumindest in meiner Wahrnehmung eine durchaus schwierige Sprache.
Man sagt ja dem Deutschen schon nach, dass es eine schwierige Sprache sei mit 4 Fällen. Ich glaube, das Finnische hat 15 oder so.
Ja, die weltweit meisten, und die Finnen wissen selbst nicht genau, sind es 14, 15, 16. Auf jeden Fall sind es zu viele, ja.
Sie sind also eine multitalentierte Künstlerfamilie zu Hause. Die Tochter wird dann vermutlich Tänzerin oder Schauspielerin.
Ja, auf jeden Fall. Sie macht sehr viel. Sie zeichnet großartig. Sie hat so Comics gezeichnet. Die liegen bei mir auch auf dem Schreibtisch und da erfreue ich mich jeden Tag dran. Also was immer sie später macht, das spielt ja noch keine Rolle, aber sie hat Spaß auch an diesen Dingen, ja.
Jan Kostin Wagner, herzlichen Dank für dieses Gespräch soweit. Wir haben vorhin 2 Musikstücke von Ihnen gehört, Heaven's Bay und Times of Living aus der CD Thief of a Moon. Nun hören wir einen Titel von einem der ganz Großen der Musikbranche, Mark Knopfler. Das ist ja so ein Musiker, dessen Name man eigentlich gar nicht nennen muss, wenn man seine Musik spielt, denn der hat einen ganz unverwechselbaren Stil und den hatte er auch schon, als er noch mit Dire Straits zusammenspielte.
Ja, ich habe ihn in letzter Zeit so wiederentdeckt, diese Solo-Karriere, die er gemacht hat. Ich bin eigentlich geprägt so von Pink Floyd, den alten Genesis, Marillion und so. Aber was ich bei Mark Knopfler jetzt heute so sehr mag, ist dieses Laidback, dieses herrlich zurückgelehnte, diese entspannte Melancholie. Und das hatte ich jetzt so in den vergangenen Monaten wiederentdeckt. Und deswegen habe ich einen Song von ihm jetzt auch für heute mitgebracht.
Bevor wir gleich Mark Knopfler einspielen, muss ich Sie geradezu fragen, ob Sie lucky sind, also glücklich in Ihrem Leben. Denn von Mark Knopfler hören wir den Song Get Lucky, also werde glücklich.
Ja, also ich kann das Stand jetzt so sagen. Und genauso wie alle anderen hoffe ich natürlich darauf, dass das Bestand hat. Und um zu den Romanen nochmal zu kommen, davon versuchen halt die Romane zu erzählen. Wie kann man das Glück bewahren und wie kann man es wiederfinden, wenn es hoffentlich nur vorübergehend verloren geht?
Mit dem glücklichen Schriftsteller und Musiker und, wie wir gehört haben, auch Übersetzer und Fußballspieler Jan Kostin Wagner und mit Get Lucky von Mark Knopfler geht der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
Better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes.